Der Montag in dieser Woche war noch ein sehr schöner, warmer, spätsommerlicher Tag. Am Nachmittag erhielt ich einen Anruf. Beate und Greta luden mich spontan ein, ob ich mich nicht mit ihnen nach der Schule so gegen Abend an der Alster treffen wollte, um mit ihnen einen Spaziergang zu machen. Bei sowas kann ich schwer widerstehen. Und als wir so gegen die untergehende Sonne die Silhouette der Stadt Hamburg vor uns hatten, da sah ich doch, und es wurde mir bewusst, dass in den 40 Jahren, seit dieses Haus besteht, auch an anderen Stellen unserer Stadt viele eindrucksvolle Gebäude errichtet worden waren. Und trotzdem, die eigentlichen Akzente im Stadtbild dieser Stadt sind immer noch die Türme der Kirchen. Viele zeigen auch heute noch, was es einmal bedeutet hat, auch in dieser Stadt, dass Jesus Christus eine bedeutende Rolle spielte. Und selbst in der kleinen Straße Haferkamp ist das Adventhaus vielleicht das markanteste Gebäude zwischen den anderen Häusern. Es gab Zeiten, da mussten viele bei Versammlungen in den Kirchen stehen, weil die Sitzplätze nicht ausreichten. Heute gibt es in vielen Kirchen freie Plätze, auch bei uns. Da waren doch die ersten Christen arm und bedauernswert. Die hatten keine Kirchen, auch keine Adventhäuser. Sie versammelten sich in den Wohnungen und Häusern der Christen. Und das hatte ja einen unschätzbaren Vorteil. Bei dem explosiven Wachstum der Gemeinden damals wären Anbauten und Neubauten en masse nötig gewesen. So war es einfach so, drohte eine dieser Hauskirchen aus allen Nähten zu platzen, haben sie sich einfach geteilt und zogen ein Haus weiter. Und vielleicht ist das auch heute noch oder wäre heute noch das Geheimnis einer wachsenden Gemeinde in vielen kleinen Gruppen. Aber die Frage ist ja, was macht aus einer Versammlung eine Gemeinde? Wenn damals Christen zusammenkamen, waren das nicht einfach religiöse Versammlungen um der Versammlung willen, sondern da kamen Menschen zusammen, die glaubten und erlebten durch den Heiligen Geist, dass der auferstandene, lebendige Jesus Christus in ihrer Mitte war. Er hatte ihnen doch zugesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wozu? Sie feierten die Erlösung, die er ihnen geschenkt hat. Und sie erbaten von ihm die Kraft, ihm nachzufolgen. Heute, viele Versammlungen, auch religiöser Art, sind religiöse Versammlungen, aber nicht unbedingt Zusammenkünfte, um diesen Herrn zu feiern. Ich bin sicher, beim Jahresrückblick auf das Jahr 2011 wird ein Ereignis ganz vorne stehen. Ein Ereignis, das wie kaum ein anderes in allen Zeitungen kommentiert, beschrieben und erläutert wurde. Der Besuch des Papstes. Und Zeitungen haben durch Statistiken untersucht und sind zu dem Ergebnis gekommen, Wie kaum in einem anderen Land ist in Deutschland der Glaube auf einem Tiefpunkt angekommen. Und es wurde auch deutlich, dass die säkulare Welt durchaus Erwartungen an die Kirchen hat, nicht nur an die römisch-katholische, sondern dass jede Kirche in einer Welt lebt, in der Menschen etwas von diesen Kirchen erwarten. Was erwarten sie? Erneuerung, Veränderung. Und diese Frage richtet sich auch an unsere Kirche. Und was mir sehr interessant war, während auf der einen Seite die Kirchen und ihre Vertreter, wir Christen, von vielen Menschen kritisiert wurden für unsere Unbeweglichkeit, bringt man auf der anderen Seite dem Begründer des Christentums, Jesus Christus, Bewunderung, Ehrerbietung und Sympathie entgegen. Wenn ich manche Entwicklungen und Diskussionen der letzten Zeit miterlebe, dann geht es nach meiner Einschätzung nicht so sehr um die Frage, konservativ oder liberal, rechts oder links, Nord oder Süd, Europa oder USA, Friedensau oder Bogenhofen, sondern es geht um die Frage, halten wir religiöse Versammlungen ab oder kommen wir zusammen in dem Bewusstsein, dass der lebendige, auferstandene Christus in unserer Mitte ist? Man könnte auch sagen, sind wir Christen nur noch dem Namen nach? Oder noch anders, kommen wir zusammen, um Christus zu verehren, ihn anzubeten, aber im Alltag folgen wir ihm nicht nach, so wie er uns dazu einlädt und im Sinne dessen, was Nachfolge bedeutet? Wenn ich es mit einem Slogan der Werbewirtschaft formulieren sollte, würde ich fragen, ist Christus überall drin und dabei, wo christlich draufsteht? Ich werde mit euch nicht über andere Kirchen nachdenken, sondern vieles, was in den 2000 Jahren Christentum gewachsen und entstanden ist, das muss auch uns bewegen. Wenn ich es auf einen einfachen Nenner bringen möchte, ich möchte heute durch mein eigenes Leben und durch das Leben dieser Gemeinde dafür werben, dass Jesus Christus den Platz einnehmen darf, der ihm zusteht. Und damit wir uns da nicht missverstehen, es geht mir nicht um anhimmelnde, sentimentale Jesuslieder, sondern um die Frage, welche Chance hat der auferstandene Christus heute unter uns und mit uns, um das zu tun und weiterzuführen, was er begonnen hat? Und damit komme ich zu dieser zweiten Frage meines Themas. Draußen vor der Tür, da zeichnet uns die Offenbarung ein atemberaubendes Bild. Es wird so beschrieben im Brief an die Gemeinde Laodicea in Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Da haben die Bibelausleger viel diskutiert, was damit zu verstehen, darunter zu verstehen ist. Kann es sein, dass Jesus vor der Tür meines persönlichen Lebens steht? Es gibt sicher Menschen, vielleicht auch hier heute, die diese Frage noch nie ernsthaft erwogen haben. Könnte es sein, dass Jesus bei mir steht und darauf wartet, dass ich Ja sage zu ihm? Oder eine andere Variante: Ist damit gemeint der wiederkommende Herr, der vor den Türen dieser Welt steht, kurz bevor er wiederkommt? Oder steht hier Jesus als Herr und Haupt der Gemeinde vor einer Gemeinde und bittet um Einlass? Im Sinne dessen, was in Johannes steht: Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ich denke, jede dieser Varianten hat etwas für sich. Aber habt ihr einmal überlegt, was das eigentlich Beunruhigende an diesem Bild ist? Dies: Bei der Gemeinde Laodicea steht Jesus draußen vor der Tür. Er steht nicht draußen, weil er das so gewollt hätte. Auch nicht, wie uns das manchmal passiert, dass wir den Schlüssel vergessen haben. Oder noch schlimmer: Die Tür schlägt zu und wir stehen draußen und der Schlüssel ist drin. Auch das nicht. Bei der Gemeinde Laodicea steht Jesus draußen vor der Tür, weil man ihn drinnen nicht so gerne haben wollte. Nicht, dass man nicht religiös sein wollte, das nicht. Aber man wollte sich auch nicht gerne stören lassen in dem, was man selber vorhatte. Das würde man Jesus nie so ins Gesicht sagen. Aber bewusst oder unbewusst handelt die Gemeinde Laodicea oft so, dass sie Jesus nicht dabei haben will. Jedenfalls lässt der weitere Inhalt dieses Briefes den Schluss zu, dass es zwischen der Gemeinde und Jesus einen schwerwiegenden Konflikt gegeben hat. Wir kennen den Inhalt, ich werde heute nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber dieser Konflikt, den Jesus mit der Gemeinde Laodicea austrägt, der betrifft im Grunde jede Gemeinde. Jede der sieben Gemeinden damals und jede christliche Gemeinde heute. Und wir fragen uns: Wie konnte das passieren? Ihr Lieben, manchmal muss man über die Situation des Christentums am Anfang des 21. Jahrhunderts nachdenken. Und dann wissen wir und können beobachten, wie oft im religiösen Bereich große Worte bemüht werden, aber Jesus hat nichts zu sagen. Da können wir an den kirchlichen Bereich denken und uns selbst mit einschließen. Wir können auch an Parteien denken, die eine christliche Politik für ein christliches Menschenbild in einem sogenannten christlichen Abendland machen wollen, und sie scheitern damit, weil am Ende Christus doch vor der Tür bleibt. Und wenn wir den Kreis enger ziehen, wenn wir fragen, was sich unter uns im Großen und im Kleinen manchmal abspielt, wenn wir an die Themen denken, die uns wirklich betreffen, über die wir leidenschaftlich diskutieren, wenn wir an die Vorstellungen denken, die wir uns vom jeweils anderen machen und die wir mit uns herumtragen, und die Art und Weise, wie wir manchmal miteinander umgehen oder wie wir den Auftrag, den er uns gibt, links liegen lassen, dann könnte das ein Zeichen dafür sein, auch bei uns begegnet Jesus oft verschlossenen Türen. Und ich frage mich, was macht er eigentlich da draußen? Wenn Jesus vor der Tür steht, ist das eine zulässige Frage. Der Text, nein, Jesus sagt, ich klopfe an. Man kann sehr unterschiedlich anklopfen. Vorsichtig, zurückhaltend, kaum hörbar. Das bringe ich mit Jesus nicht in Verbindung. Ich glaube nicht daran, dass er zaghaft anklopft. Warum? Er will ja, dass wir ihn hören. Es gibt ein Klopfen, das auch der Schwerhörigste begreift. Denn da steht einer draußen, der unbedingt rein will. Und er weiß, ohne ihn bringen wir die verrücktesten Dinge zustande. Es stimmt, Jesus hat noch keinem die Tür eingetreten. Er verschafft sich keinen Zutritt gegen unseren Willen. Aber in einem bin ich mir sicher. Er rüttelt an der Klinke und hämmert gegen die Tür. Weil es die Leute von Laodicea so an sich haben, einzuschlafen und sein Klopfen zu überhören. Und wisst ihr, wenn ich mir manche Bilder auch der alten Meister anschaue, dann sehe ich in Jesus einen harmlosen, unaufdringlichen Menschen, von dem ich glaube, so war und so ist er nicht. Wir haben es mit einem Mann und einem Gott zu tun, der weiß, was er will. Was er will für uns und unseretwillen. Und vieles, was heute in der Welt geschieht, können wir nur verstehen mit der unmissverständlichen Bedeutung, er klopft an. Ihr Lieben, es gab eine Zeit in der Gemeinde, da hat man bei jeder kleinen Regung im Weltgeschehen ein Zeichen des nahen Endes gemeint erkennen zu müssen. Und oft lag man dabei schief. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem, an dem wir leiden könnten, es kann in dieser Welt passieren, was da will, und wir sind nicht mehr imstande, eine Brücke zu bauen, eine mögliche Brücke zwischen der Zusage Jesu, ich komme wieder. Und so haben wir es weithin aufgegeben, in den Ereignissen unserer Zeit das Klopfen des wiederkommenden Herrn zu hören. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie sich die derzeitige Finanz- und Wirtschaftskrise weltweit auswirken wird. Ich weiß nicht, welche Konsequenzen sich ergeben aus den revolutionären Bewegungen im Nahen Osten. Das weiß ich alles nicht und ich wage auch keine Prognose. Aber eines will ich mir nicht abgewöhnen, darin und dahinter zu fragen, könnte es sein, dass es Vorboten sind seines Kommens? Eine weitere Frage, nachdem wir uns dem zugewandt haben, der vor der Tür steht, was sind eigentlich das für Leute, die hinter der Tür sitzen in der Gemeinde Laodicea? Das sind sehr ernsthafte Leute. Sie meinen es ernst mit ihren 28 schriftlichen Glaubensüberzeugungen. Sie setzen sich für die Gemeinde ein mit viel Hingabe, Zeit und Ideen. Und auch das muss man sagen, Sie gehören zu den opferbereitesten Christen weltweit. Sie haben und leben nach hohen moralischen Maßstäben. Sie sind auch von der Glaubwürdigkeit und der Autorität der Bibel fest überzeugt. Sie trauen Gott zu, dass er Wunder tun kann, dass er Gebete erhört. Und sie sind vor allem davon überzeugt, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und sie wollen, dass andere ihren Glauben mit ihnen teilen. Sie können sich ihren Gottesdienst ohne Gebet nicht mehr vorstellen. Und sie glauben daran, dass Jesus Christus wiederkommen wird, um die Erlösung zu vollenden. Solche Leute sitzen hinter der Tür, an die Jesus klopft. Wisst ihr, an wen mich diese Leute erinnern? Unübersehbar an das jüdische Volk zur Zeit, als Jesus als Mensch unter uns lebte. Und auch einbegriffen die strengste der damaligen Richtung, die Pharisäer. Sie kannten ihre Bibel besser als wir. Nur Christus brauchten sie dazu nicht. Sie versuchten auch nach Gottes Willen zu leben. Es ging für sie und aus ihrer Sicht auch ohne Christus. Ihr Lieben, das ist eine Frage, die ich mir in letzter Zeit vermehrt stelle. Welche Bedeutung hat Christus auch in unserem Gottesdienst? Es gibt Gottesdienste, da wird Christus manches Mal allenfalls in einem Nebensatz erwähnt. Oder leben wir auch heute im Bewusstsein seiner beständigen Gegenwart? Ich fand im Neuen Testament einen Satz, der mich nicht mehr losgelassen hat. Natürlich ist es ein Satz, den ich lange kenne und der mir bewusst ist. Martha spricht ihn aus. Angesichts der verzögerten Ankunft von Jesus nach dem Tod des Lazarus. Ausgerechnet Martha, die sich bei Jesus beschwert hatte, dass sie immer den Küchendienst macht, während ihre Schwester Maria tiefgreifende Gespräche mit Jesus führt. Diese Martha formuliert einen Satz, der unter die Haut geht. Sie sagt bei der Begrüßung von Jesus: Herr, wärst du da gewesen? Ich bin überzeugt, über vielen historischen Situationen des Christentums und seinen Entwicklungen muss dieser Satz stehen. Und jede Gemeinde, jeder, der als Christ lebt, trägt an dieser Last, die sich in 2000 Jahren aufgebaut hat und wo man über vielen Augenblicken den Satz schreiben müsste: Herr, wärst du da gewesen? Dann wäre vieles nicht passiert und anderes wäre geschehen, wenn doch du da gewesen wärst. So wie wir es in der Lektion zurzeit überdenken, als judaisierende Irrlehrer die Galater verrückt machen wollten, konnte man nur sagen: Ach Herr, wärst du da gewesen. Als das Christentum zur Staatsreligion ausgerufen wurde, als sich christliche Gemeinden um die Scheiterhaufen der Inquisition versammelten, um das Te Deum Laudamus, dich Gott loben wir, zu singen. Aber auch die Art und Weise, wie Christen oft miteinander umgegangen sind, nicht nur zwischen den Konfessionen, sondern auch innerhalb der Konfessionen. Für vieles gilt dieser bedauernde Satz der Martha: Herr, wärst du da gewesen? In vieler Hinsicht wäre die Geschichte des Christentums anders verlaufen, die Geschichte jeder Gemeinde und meine persönliche Lebensgeschichte. Herr, wärst du da gewesen? Wenn ich mir im Neuen Testament die Predigten und Briefe der Apostel lese, von Stephanus angefangen, über Petrus und Paulus, Jesus Christus war nicht nur verbal gegenwärtig. Die Christen redeten nicht nur von ihm, sondern vor allem, worauf es ihm ankam, sie folgten ihm nach. Was will Jesus und was will er nicht? Ich glaube nicht, dass er möchte, dass wir ihn wie ein Denkmal auf den Sockel stellen, bewundernd davorstehen, ihn anbeten und ihn unser Vorbild nennen. Er will auch nicht, dass wir mit der Illusion leben, in einem christlichen Abendland zu Hause zu sein, dass wir eine christliche Kultur pflegen, die mit ihm, unserem Herrn, eigentlich nichts mehr zu tun hat, in der er kaum mehr vorkommt, nichts zu sagen hat, sondern draußen vor der Tür steht. Ich glaube immer mehr, dass Jesus von uns nur eines erwartet, dass wir sämtliche Türen aufreißen und ihm nachfolgen. Christsein bedeutet, nachmachen, was Gott uns in Jesus Christus vorlebt. Nicht nur damals, als der Jesus von Nazareth, sondern was er uns auch vorlebt und wie er mit uns umgeht, als der auferstandene Herr und unser hoher Priester. Die alten Kirchenväter hatten dazu einen Begriff, natürlich auf Lateinisch, den wir aber sicher verstehen können. Sie sprachen von der Imitatio Dei, der Nachahmung Gottes. Und sie sagten, darauf kommt es eigentlich an, dass wir uns diesen Gott anschauen, wie er uns in Christus begegnet und dass die Behandlung, die er uns antut, dass wir die für unser eigenes Leben übernehmen. Ja, ich bin überzeugt, es ist die größte Tragik des Christentums, ein religiös-christliches Leben zu führen, in dem Jesus selbst nur noch am Rande vorkommt. Warum? Die Welt nimmt uns das nicht mehr ab und sie hat Recht damit. Sie möchte ein lebendiges Christentum erleben, das frei ist von allem, was uns einengt, sondern an dem abzuspüren ist, dass Jesus etwas zu sagen hat und dass er alles verändert. Und wenn Jesus vor der Tür steht, dann nicht, weil er das so will, sondern weil wir ihn nicht dabei haben wollen. Ich habe seit vielen Jahren ein kleines Reklamheftchen aus der Bibliothek meines Schwiegervaters. Es ist ein Auszug aus einem der bedeutendsten Werke der Weltliteratur, die Brüder Karamasow von Dostojewski. In diesem Buch, in diesem Literaturwerk, lässt der Autor Dostojewski Christus noch einmal als Mensch auf diese Erde zurückkommen. Er erscheint in der Stadt Sevilla in Spanien in der Hochzeit der Inquisition. Und was geschieht? Er wird verhaftet. Und spät am Abend in der Nacht kommt der Großinquisitor zu ihm, um ihn in seiner Zelle zu besuchen. Und so wie Jesus vor Pilatus und vor Herodes zu vielem geschwiegen hat, so schweigt er auch auf diese Fragen und Anwürfe. Aber eine Frage umreißt im Grunde alles, was damit zu tun hat und was Dostojewski zum Ausdruck bringen will. Er stellt Jesus die Frage: Warum bist du gekommen, uns zu stören? Jesus, der Störenfried. In einer religiösen Welt, die ihre eigenen Vorstellungen hat, die ihre eigenen Wege geht und die eines vergessen hat: dass es ernst gemeint war, wenn Jesus zu seinen Jüngern und zu seinen Nachfolgern gesagt hat: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Oh doch, wir können sehr viel ohne ihn tun. Wir bringen viel fertig im persönlichen Leben, in der Gemeinde und in dieser Welt ohne ihn. Und Jesus klopft und sagt: Ich möchte so gerne dabei sein. Ich möchte mitmachen. Ich möchte mitreden. Ich möchte euch zeigen, wie es ursprünglich gedacht war und was mein Ziel ist für euch und diese Welt. Und wir können nur bitten: Herr, vergib uns, dass wir so oft die verschlossene Tür, hinter der du stehst, ignoriert und übersehen haben, weil wir damit beschäftigt waren, unser eigenes Ding zu machen. Jesus Christus ist nicht ein Lehrpunkt von vielen. Er ist nicht jemand, über den man diskutieren kann, sondern er lässt durch sein Wort ausrichten: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Das gilt für mich als einzelner Mensch, es gilt für eine Gemeinde und es gilt für diese Welt. In den 40 Jahren, in denen dieses Haus besteht, haben wir viele Versammlungen gehalten, haben wir viel bedacht, und mein Wunsch ist es, dass Jesus nicht nur Gegenstand unserer Gespräche ist, sondern dass wir in dem Bewusstsein leben, was er gesagt hat: Wenn ihr versammelt seid, dann macht daraus nicht eine religiöse Versammlung, sondern eine Zusammenkunft der Menschen, die mir nachfolgen, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Amen.